More passion, more energy, more footwork. Und damit good morning in the morning, Dennis.
Good morning in the morning, Renke. Wie fühlst du dich mit unserer neuen Dschungelkönigin Lucy?
Hervorragend, herausragend. Also ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir auch schon die letzten Tage keinen Zweifel dran gelassen. Ich glaube, sie ist die absolut verdiente Königin. Hat alles gemacht, was eine Königin machen sollte, war nett, war freundlich zu allen, hilfsbereit, ein bisschen wahnsinnig und hat sich eisern durch die Prüfung gebissen. Wie geht's dir denn damit, Dennis?
Sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist die Dschungelkönigin mit der meisten nicht bewussten Screentime, wie oft sie hinten durchs Bild mit dem Eimer, mit Holz, mit irgendwas, ist immer durchgerannt, irgendwas gemacht. Immer am Hasseln. Und wer hasselt, der gewinnt. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt hessisch ausgesprochen habe, aber es ist YOLO. Es ist absolut, absolut verdient. Es ist eine ultrasympathische Königin, einfach eine ehrliche Haut. Man merkt einfach, dass da steckt viel dahinter. Es ist einfach klug, sympathisch, liebevoll und die Krone macht sich wunderbar in dem Eingang des bulgarischen Hotelresorts, der es ihr gehört. Da wird jetzt da wahrscheinlich so ein Schrein aufgebaut, hoffentlich.
Mal direkt eine Frage. An dieser Stelle, gab es schon mal eine verdientere Dschungelkönigin oder einen verdienteren Dschungelkönig, Dennis?
Du hast eine ähnliche Frage im Camp, im Pad gestellt, ob es schon mal eine Königin gab, die im Finale keine Sterne geholt hat. Und meine Antwort war auf Damilja Rowe. Und auch diese Frage ist meine Antwort, Damilja Rowe.
Die fandst du verdienter? Also ich finde, gut, dann kommt es darauf an, wie wir das sozusagen, okay, wie wir die Anforderungen auch so ein bisschen stellen an die Dschungelkrone, oder? Denn ich finde, ich habe das ja gerade schon erwähnt, was ich finde, was sie gut gemacht hat, das sind auch so die Anforderungen, die ich an eine Dschungelkönigin oder einen Dschungelkönig stellen würde. Das siehst du ein bisschen anders. Ich glaube nämlich, man kann die sozusagen die Gewinnerinnen und Gewinner der letzten 17 Staffeln, muss man jetzt ja schon sagen, so ein bisschen aufteilen in Gruppen. Und Jamila, fand ich, ist so ein bisschen wie auch Prinz Damien, mit Abstrichen auch Evelyn Bodecki davor.
Und Per
wahrscheinlich
Kusmak.
Wahrscheinlich eher schon Per Kusmak nicht, aber wahrscheinlich eher schon Jenny Frankhauser gehört dazu. Menderes, das waren alles so die letzten Jahre. Das fand ich eher so mit so ein bisschen unter Mitleidskandidaten, würde ich die fassen. Ja, auch Joey Heindle war so einer, das hatten wir zwischendurch immer, aber am Anfang. Sozusagen, früher war das ein bisschen anders, ja. Da hatten wir die ersten Gewinner, die hat man nicht aus Mitleid unbedingt gewählt, glaube ich. Tatsächlich, das war jetzt so ein Trend über die letzten Jahre, könnte man sagen, dass es das gab. Aber es gab halt auch andere. Maren Gilzer, Brigitte Nielsen, das waren keine Mitleidskandidaten, würde ich jetzt meinen. Und das gilt hier ganz genauso. Philipp auch eher nicht so richtig. Das haben wir schon einen kleinen Ausreißer gehabt.
Ja.
Und Lucy überhaupt nicht.
Also, nee, definitiv nicht.
Also da wäre sozusagen, Layla hätte da eher ins Bild gepasst.
Ja, also ich glaube, wenn du es definierst an halt dem Faktor des Verdientheit, an wie scheiße es mir im Camp ergangen ist und wir haben Mitleid mit dir. Oder wir haben Mitleid mit dir insgesamt, weil deine Lebensgeschichte halt beschissen war.
Ja.
Dann wäre tatsächlich Lucy fällt da raus. Weil Lucy, trotz aller Umstände, ist sie tatsächlich gewählt worden, weil sie einfach da abgeliefert hat. Einfach konstant. So. Dementsprechend ist das eine Arbeitskandidatin und keine Mitleidskandidatin.
Ja, Königin. Und da kann ich viel mit anfangen. Deshalb würde ich sagen, es gab niemanden, der es bisher mehr verdient hat.
Okay.
Nicht mal Dennis Ross Anthony. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum der überhaupt Dschungelkönig geworden ist.
Ja, aber da tatsächlich, der hat das natürlich ja wunderbar umgewandelt. Der bespaßt jetzt Rentner im ZDF. So.
Ja, der bespaßt überall Rentner.
Ja.
Dennis. In der ganzen Bundesrepublik bespaßt der Rentner. Gut, also Lucy gewählt, wir hatten es ja auch schon fast erwartet.
Ja.
Die Reihenfolge am Ende mit Layla auf dem zweiten Platz und Tim auf dem dritten Platz, wie fandst du das überraschend?
Ich fand das in der Tat überraschend, weil ich hätte gedacht, dass der Anteil des, also zumindest jemand schrieb auf Twitter vormals X, dass schon merkbar auf TikTok ist, wie in seiner Community, wie das Dschungelcamp erstmalig richtig Thema ist. Und ich glaube schon, ich habe ja am Anfang der Staffel gesagt, dass das die Staffel ist, die RTL nutzen möchte, um die Zoomer mit den Boomern zu verbinden oder zumindest die Zoomer-Zielgruppe zu erreichen. Und denke ich mal, wenn wir auch die nächsten Jahre deutlich mehr Influencer sehen.
Mhm.
Ob das gut ist, weiß ich nicht, aber hey. Das sind die neuen Promis. So ehrlich muss man leider sein.
Ja, das ist so. Das ist auch völlig okay. Ich fand es auch überraschend. Ich hätte gedacht, Tim wird tatsächlich Zweiter.
Ja.
Und als Tim rausgewählt wurde, hatte ich kurzzeitig Angst, dass Lucy nicht Dschungelkönigin werden könnte.
Ja.
Das hätte ich sehr, sehr schade gefunden. Aber das ist, wenn wir mit Blick auf die Zahlen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, die jetzt veröffentlicht worden sind vom RTL, war die Angst ja nicht so berechtigt, weil sie ja dann das Finale, sozusagen das letzte Finale, mit einer Zweidrittelmehrheit quasi ja gewonnen hat. Aber um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, ja, du hast recht, wir werden mehr Influencer sehen in den nächsten Jahren. Wahrscheinlich auch tatsächlich mehr in Richtung TikTok gehen. Denn bei den Instagram-Influencern, würde ich sagen, gibt es auch für die, die sich sozusagen fürs Camp in Frage kämen, gibt es schon recht große Überschneidungen zum restlichen Reality-Trash-TV, würde ich meinen. Das Einzige, was man noch heben könnte, wären so Influencer aus dem Gaming-Bereich, wobei ich mir das nicht so richtig vorstellen kann. Weiß ich, kannst du dir Hand of Blood im Dschungelcamp vorstellen?
Ich weiß nicht mal, wer Hand of Blood ist.
Dabei kommt Dennis, der kommt aus Salzgitter.
Ja, und auch der Kuchen-TV-Nazi mutmaßlich kommt aus Salzgitter.
Kommt aber wahrscheinlich beide aus Bad, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Hand of Blood, zu dem will ich nichts sagen, aber bei Kuchen-TV habe ich es auch, glaube ich, mal nachgesehen, der kommt aus Salzgitter Bad und man merkt es. Punkt.
Okay. Okay, das müssen wir jetzt alle nicht, das müssen wir Westniedersachsen jetzt alle nicht verstehen an der Stelle. Gut, nein, also ich will sagen, die werden mehr bei TikTok wahrscheinlich sich Leute suchen und ich kann mir sogar vorstellen, das wäre jetzt so eine Vermutung, die geht aber noch ins Ungefähre, da habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht, das ist aber so ein Gedanke, der aufkam, vielleicht hat der RTL damit auch ein Monster erschaffen, dass es nicht mehr unter Kontrolle kriegen kann. Weißt du, wie so ein Virus, das man im Labor gezüchtet hat und das dann so eine durch Zufallsmutation tödlich wird und man das nicht mehr einfangen kann. Das heißt, wenn man jetzt tatsächlich die Generation TikTok, ich sag mal alles zwischen 16 und 30, sag ich mal, jetzt tatsächlich fürs Dschungelcamp gewonnen hat, die vorher sich gar nicht dafür interessiert haben und dann nächstes Jahr gucken, weil da war jetzt nicht nur 24 Tim, da ist ja ein anderer TikToker jetzt wieder da und den kenne ich vielleicht sogar mehr oder ich gucke da jetzt mal rein, dass dann sozusagen die Masse an neuen Zuschauern, die sich dafür interessieren oder zumindest an, nicht an die Masse, aber sozusagen Leuten, die irgendwie invested sind, so groß wird, dass das normale Fernsehpublikum abstimmungsmäßig nicht dagegen anstinken kann. Wir haben das ja so ein bisschen gesehen in den letzten Jahren mit Insta, ne? Dass die Followerzahlen tatsächlich was bedeutet haben.
Und wir reden da von Followerzahlen so im, weiß nicht, Hunderttausender Bereich. Das waren
genau
die Unterschiede zwischen, du hast 10.000 und 100.000 Follower. Aber Tim war ja der erste so, hey, ich bringe einfach mal 5 Millionen mit. So viel Zuschauerinnen haben oft viele RTL-Sendungen gar nicht.
Ja, genau.
Und entsprechend genau, ist es halt die Gefahr, dass du jemanden reinholst, dass du dir eine Zielgruppe reinholst, die A, stark groß ist, B, gut im Mobilisieren ist. Und also ich glaube, das Fatalste, was der RTL machen könnte, wäre irgendeinen K-Pop-Star sich zu holen, weil da haben sie sofort verloren. Also das
oh
ist, also ich würde mich eher mit Nordkorea
anlegen. Oh dann dürfen wir auch keinen Podcast nee machen. Das ist dann vorbei. Dann sind wir tot.
Ja, so. Also ich habe vor keiner Armee der Welt Angst, außer vor K-Pop-Stars-Fans. So.
Mir ist gerade noch ein Gaming-Influencer eingefallen, den ich tatsächlich gerne im Camp hätte und das wäre Kalle. Weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
Kalle, auch genannt Kalle Kuschinski.
Ja, schon mal
sympathisch. Heißt natürlich nicht in echt so, aber das ist sein, sein Name so. Der kommt auch, der ist auch in dieser Spandauer Hand of Blood Bubble irgendwie. Ich glaube, der arbeitet jetzt auch da in der Agentur. Und der ist sehr, hat großen Ruhm dadurch erlangt, dass er viel Busfahrersimulator oder Bussimulator gefahren ist und regelmäßig ausgerastet ist bei dem Spiel. Der ist aber deshalb ganz interessant, weil das ein sehr reflektierter Typ ist und der auch eine interessante Lebensgeschichte hat. Also so mit zur Adoption freigegeben und ja, auch so ein bisschen so Mental Health Struggle oder so, der könnte was erzählen. So, das fände ich interessant. Und dem könnte das Camp auch noch was bringen, weil der jetzt nicht so ein übertrieben riesen YouTuber ist und Twitch-Streamer, wie so, keine Ahnung, wie Tanzverbot oder so, sagen wir mal.
Aber würdest du jetzt in Vorbereitung anfangen, zum Beispiel auch noch dieses Reality-TV dir zu geben? Oder Germany's Next Topmodel? Weil das ist ja scheinbar die zwei anderen großen Rekrutierungsquellen, die jetzt der RTL weiter hat. Oder vor allem die...
Wie kommst du jetzt auf die Frage? Das stand auch gar nicht zu dem...
Nee,
ich möchte das nicht gucken.
Ja, okay.
Das ist nicht Kanon, Dennis.
Na, aber es ist halt die Frage. Also, ich um mal umzuleiten, also ich fühle mich von dieser... Kim, Laila und Mike Sache ja total überfahren, weil da scheinbar so viel Backstory, wir haben es ja in den Anmoderationen ja gesehen, die dieses Jahr sehr, sehr, sehr gut war. Ich wurde gebeten, das zu loben. Die waren sehr, sehr, sehr gut.
Das stimmt. Also ich fand sowieso, dieses Jahr passte sehr, sehr viel.
Ja.
Die Moderationen gehörten absolut dazu. Das war ganz, ganz großartig. Und wo ich in den, auch bei so Sachen, die geschrieben wurden, wo ich in den letzten Jahren häufig gedacht habe, okay, das ist ein netter Gag, so, aber wenn man da zusammensitzt, dann kommt man irgendwie schon auf solche Sachen. Waren diesmal ganz viele, ohne das jetzt an einzelnen Beispielen festmachen zu können, aber es ist mir aufgefallen, waren diesmal ganz viele Sachen dabei, wo ich gedacht habe, ach krass, ja, aus der Richtung kann man ja auch einen Gag erzählen. War sehr erfrischend. Ich weiß nicht, was da bei den Autoren sich verändert hat, aber es hat gewirkt.
Vielleicht gibt es mal eine Autorin.
Das kann auch sein.
Was ich sagen wollte, ist, dass halt, es gab ja diese Anmoderation mit der schönen Karte, mit der Beziehungskarte zwischen allen.
Mhm, genau. Und das Monogramm.
Ja, und da hat man halt gemerkt, wie viel Backstory ist, und ich habe mich dann am Ende so ein bisschen darüber nochmal nachgedacht, wie sehr ich mich zum Beispiel auch von Kim manipuliert haben lasse, einfach ja durch ihre Anwesenheit, weil ich wusste, null Backstory. Wie ich mich manipuliert gefühlt habe durch Layla, durch ihr,
ja,
in Woche 1 bin ich das, in Woche 2 bin ich das, und vielleicht war ich ja schon immer die ganze Zeit so. Ich habe immer noch keine gefestigte Meinung zu Mike, und wahrscheinlich ist das ein Arschloch, wie alle schreiben, aber, und das ist so ein bisschen, was mir das ist, glaube ich, die eine Schattenseite dieses Camps. Dieses Camp hat sehr viele Sonnenseiten. Das ist insgesamt weiterhin eins der besseren Camps. Ich bin sehr positiv. Ich habe mich sehr gut, es gab selten Durchhänger. Ich habe mich immer sehr gut unterhalten gefühlt. Es gab nie Durchhänger. Selbst beim Überziehen hat der RTL nicht krass überzogen. Und, aber das ist die eine Schattenseite, dass ich mich so ein bisschen, ich kam sehr unvorbereitet in dieses Dating-Game rein. Und hab dabei verloren. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Dass mir da so ein bisschen.
Ja, genau. Also ich glaube, du hast ein bisschen das Anja Rützel-Syndrom.
Ja.
Sie weiß so viel, weil sie so viel Schrott guckt, dass wenn wir sie lesen, wir immer den Eindruck haben, uns würde Wissen fehlen. Das kommt aber so ein bisschen auf die Betrachtungsweise an. Also man kann sich da so reinnörden, wie Anja Rützel und auch so einen krassen Background haben und so eine Vorbereitung haben wie sie, weil man eben das auch konsumiert, weil es teilweise auch zum Job gehört. Oder man nimmt das sozusagen als einmaliges Ereignis im Jahr wahr, das auch aus sich heraus verständlich sein muss. Und deshalb sage ich auch die ganze Zeit, das ist nicht Kanon. Nicht, weil ich nicht doch ab und zu mal die Stunde danach gucke oder diese Sendung davor oder hier was aufschnappe, da was aufschnappe. Ich gucke auch durchaus mal irgendwie Germany's Next Topmodel oder was. Oder ab und zu auch mal, okay, Bachelor finde ich wirklich schwer erträglich. Das kann ich eigentlich nicht so gut gucken, tatsächlich. Aber ich gucke da mal rein. Ich sage nur, das ist nicht Kanon, weil mich das hierfür nicht interessieren will. Ich möchte ein Dschungelcamp haben, das irgendwie versucht, oder was heißt nicht, dass es schafft eigentlich im besten Falle, die verschiedenen Welten zu verheiraten, aus alter Medienwelt, Influencertum, diesen Bachelor, diesen ganzen Trash-Leuten und sowas, die das alles zusammenwürfelt und aus sich heraus eine tolle Geschichte erzählt, wie die Leute als Gruppe im Camp funktionieren oder aber auch nicht funktionieren. Deshalb sage ich immer, das ist nicht Kanon. Das will mich echt interessieren, das Endprodukt, das ist wichtig. Ja, nicht diese, ich mach nochmal eine Wrestling, ein letztes Mal spreche ich nochmal vom Wrestling, gibt es immer so sogenannte A-Shows und B-Shows. Bei der WWE zum Beispiel, was die meisten kennen würden, ist Raw und SmackDown, das sind die A-Shows oder beziehungsweise eine ganze Zeit lang war Raw, die A, als es noch nicht getrennt war in verschiedene Roster, war Raw, so vor 20 Jahren war die A-Show und SmackDown die B-Show und dann gab es noch solche Formate wie Ende der 90er Heat oder dann ein bisschen später Velocity und so oder Superstars kam später auch nochmal. Das waren so Sachen, die da kam zwar Wrestling, das hat aber niemanden für die Main-Story interessiert. Auch wenn da vielleicht der Champ mal ein kurzes Interview gegeben hat oder so, was dann irgendwie da verwurstet wurde in diesen Sendungen. Wichtig war aber, was bei Raw passiert und vielleicht ein bisschen, was bei SmackDown passiert, verstehst du? Ganz, ja. Das ist das, was mich interessiert. Ich will nicht gezwungen sein, das ganze Jahr lang RTL zu gucken, Pro7 zu gucken oder irgendwelche Streamingdienste zu abonnieren, wo mir Sophia Tomalla irgendwelche Leute unter Palmen präsentiert oder wie auch immer diese Sendung da jetzt heißt, um das zu verstehen. Und das macht es auch schwer, gewissermaßen, die Sendung so zu konzipieren, dass es funktioniert und all das ineinander greift. Und ich fand, um das auch nochmal zu sagen, weil du das angesprochen hast, eines der besseren Camps, ich fand, das war tatsächlich aus meiner Sicht kurz eindeutig in die Top 3. Ich würde sogar so weit gehen, es kommt fast an die legendäre Staffel 8 heran. Mit Larissa Marold und Winfried Glatzeder.
Ja, also ich glaube auch schon, dass es wirklich eine der besten Staffeln war. Mir fehlt so ein bisschen das Erinnerungsvermögen, um das zu vergleichen. Aber ja, ich glaube, dein Punkt, da ist sehr viel dran. Ich habe, aber auch diese Gefahr muss der RTL im Zweifel bannen. Also sie müssen das im Zweifel auch einfach im Hinterkopf behalten, dass sie Leute, ich glaube, die konsumieren das ja alles. Also die Casting-Redaktion beim RTL, die guckt das bestimmt alles.
Die ja, das müssen die auch, das ist deren Aufgabe.
Richtig.
Das ist klar. Aber dann umzuswitchen dahin, das ist auch nicht leicht.
Richtig.
So zu tun, als hätte man dieses Ganze, als würde man sozusagen dann wieder ein Clean Sheet machen und du nimmst dir wieder einfach ein leeres Blatt Papier und konzipierst dann und auszublenden, dass du dieses ganze Wissen im Detail hast, ja, das ist nicht leicht. Das ist nicht, ich tatsächlich das Casting zusammenzustellen, ist keine leichte Aufgabe. Herausragende Arbeit, herausragende Moderation. Also wirklich, es war wirklich echt grandios toll. Und nächstes Jahr kann es eigentlich nicht so gut werden.
Da kann man nur ganz wenig, jetzt kommt eine goldene Moderationsbrücke, ganz wichtig, die anzukündigen.
Ach du Scheiße.
Wenig meckern, nur eine Sache, die hat der RTL falsch gemacht, und zwar Spoilern der Prüfungsergebnisse. Vielleicht kommen wir kurz zu den Prüfungen.
Alle mussten in die Prüfung gehen. Ja. Welch Wunder. Ach so, stopp. Wollen wir wirklich zu den Prüfungen? Ja, gehen wir zu den Prüfungen. Ja. Okay, machen wir das. Als erstes dran war Tim. Tim kam, wie auch vorhergesagt, er hatte so Aushalten mit leichten Action-Elementen. Wir haben es eigentlich ziemlich gut getroffen.
Ja.
Muss ich sagen. Er kam in eine Schlangengrube und lag auf Hirse. Er lag auf Hirse.
Das ist und so musste wie die Prinzessin dann in, auf der Erbsenbohne oder so.
Und musste dann in eine Box reingreifen, wo Sterne aufgeschraubt waren, hatte halt 5 Minuten Zeit, die Sterne runterzuschrauben, also für jeden einzelnen Stern 1 Minute. Und da waren auch Schlangen drin.
Ja.
Und nach ein paar Minuten ging das Licht aus. Unangenehm, aber ich glaube, wenn du erstmal so ein bisschen gecheckt hast, nach so 1-2 Minuten, okay, diese Schlangen, die tun einfach nichts, das sind keine Giftschlangen und außerdem sind die auch alle offensichtlich satt und ich bin viel zu groß für die versuchen gar nicht, mich zu fressen. Solange man die dann nicht irgendwie schlägt und die sich krass bedroht fühlen, beißen die einen auch nicht, ja. Und wenn man das sich so erfüllt hat, dann kommt man ganz gut zurecht und ich glaube, das hat man bei Tim ganz genau so gesehen. Der war erst ein bisschen overwhelmed und dann hat er sich eingefunden und dann hat er das einfach runtergespielt.
Ja. So.
Gute Leistung, aber eben auch, es ist nicht super schwer.
Richtig. Der vollständige halber Footwork war der Titel.
Das stimmt. War die
Sportvorspeise. Sein Getränk war Pfirsich-Eistee. Und da habe ich halt dann auf den Social Media Kanälen geschrieben,
ja,
wer 40 mhm. Themen im Erwachsenenalter ja. trägt, gleich Psychopath. Und ich hatte gedacht, damit löse ich einen kalkulierten Sturm der Entrüstung auf, ist nichts passiert.
Also, ja, Twitter funktioniert auch nicht mehr, das ja. kannst du vergessen, denn es ist einfach durch das Ding. Man konsumiert das jetzt heutzutage anders. Also die glorreichen Zeiten sind vorbei, wir müssen das irgendwie uns was überlegen für nächstes Jahr. Aber da habe ich ganz kurz mich ein bisschen, das habe ich auch mitbekommen, dass du es geschrieben hast, mich ganz kurz geärgert, dass ich das, da war das aber schon 20 Minuten geschrieben von dir, der später reingeguckt, dass ich das nicht permanent monitore und so einen Quatsch auch löschen kann. Denn das drückt hier nicht, das muss ich ganz klar feststellen, diese Aussage, ja, ist drückt nicht die Meinung der Redaktion wider. Das ist eine Einzelmeinung der Person, die dann die Tasten gekloppt hat. Wer Pfirsiche Eistee hasst, der frisst auch kleine Kinder.
Ich habe extra geschrieben im Erwachsenenalter. Alles bis 16.
Ja, nee. Auch drüber hinaus, Dennis.
Das Goodie von Tim waren Augenpads. Darüber hat sich Sonja sehr lustig gemacht.
Das, nicht, das ist tatsächlich ein bisschen dumm gewesen. Fand ich auch.
Nicht ganz verstanden. So.
Aber auch korrekt gesagt, so einen ja. Tag bevor man rauskommt, wofür will man denn die Eyepatches haben? Also die hätte er eine Woche eher gebrauchen können oder so, oder 4-5 Tage. Also, und man hat die im Vorspann tatsächlich gesehen und ich weiß nicht, waren es die Augenpatches? Weil die hatte er ja erst irgendwie da, die hatte er drauf, als es hell war, hat er die erst dann morgens draufgelegt?
Oder hätte er die ganze gesehen? Zeit getragen am Ende?
Also ich habe hier, als man die Eyepatches gesehen hat und ich hier in unserem kleinen Raum, die wir hier zusammensaßen, wurde gesagt, na, pass mal auf, die sind bestimmt aus Klopapier angefertigt und damit Wasser benetzt, weil die so hell aussahen.
Ah.
Und das fand ich, war eine erschreckend gute Erklärung. Und dann dachte ich, ja okay, vielleicht hat der RTL gar nicht gespoilert. Aber wir kommen gleich noch zu Leila, man hat auch gesehen, dass sie ein Wasserglas in der Hand hatte.
Ja.
Beim Anstoßen.
Dann kam Lucy.
Genau.
Lucy genau. hat sich für Energy entschieden.
Ach so, nee, eine Sache zu Tim ja. noch kurz gesagt. Sorry. Tim hat, alle haben wieder versucht rein zu interpretieren, was es für eine Prüfung sein könnte. Und sehr schön, dass Sonja jetzt, glaube ich, zum wiederholten Male erklärt hat, dem Millionenpublikum, dem Fernsehen draußen, jetzt hat überhaupt keine Auswirkung. Wir entscheiden das natürlich, was die machen und nicht die. Die Idioten. Und trotzdem haben sie, und das müssten die, eigentlich müsste man das auch wissen. Und ich hoffe, nächstes Jahr ist es dann mal so weit, dass sie sagen, ist doch scheißegal, wer was macht. Also wer jetzt sich für was entscheidet. Aber Tim hat versucht, die Fressprüfung zu bekommen. Ja. Er hat gesagt, ja, Footwork, more Footwork. Und dann hat er sich irgendwas an den Haaren herbeigezogen. Er wollte die Fressprüfung machen. Damit sieht man ganz gut, dass Tim ganz genau wusste, worauf er sich einlässt.
Ja.
Hat man in den letzten Tagen auch sehr gut, finde ich, immer gesehen, auch die, was die Prüfung anbelangt. Er wusste, es wird nicht einfach, er hat aber nicht überreagiert, er war immer irgendwie, hat schon ab und zu geschrien, aber er hat trotzdem durchgezogen, weil er wusste, das muss man tun. Und er wusste auch ganz offensichtlich, die Fressprüfung im Finale ist kein sicherer, aber zumindest ein hilfreicher Weg
ja, zur Krone. In der Tat. Das haben wir
hat er nicht bekommen.
Ja. Lucy hatte die nämlich bekommen. Ihr Titel war Energy, die Hauptspeise. Eine klassische Fressprüfung, wie wir sie alle kennen. Erst kommt was Leckeres auf den Tisch. Das muss man dann ablehnen. Nicht mal riechen durfte sie. Und dann kommt das Ekelessen. Und kurzer halber, ihr Getränk, das wurde nicht erwähnt. Da wurde nur gesprochen, ihr Lieblingsgetränk. Und später am Tisch hat sie irgendwie scheinbar Wasser getrunken. Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall war ihr Goodie.
Ja, das war so ein bisschen hell irgendwie. Das ja. war fast so aus, als hätte man irgendwie so eine Magnesium-Tablette. Weißt du, diese Sprudeltabletten. Das würde auch passen.
Ja.
Könnte dann ihr Muskelkater vorbeugen oder
so. Oder ein Wasser mit einer Scheibe Zitrone oder sowas. Ihr Goodie war ein Müsli-Riegel, die hat sie nicht erspielt. Tim hatte ja 5 von 5 Sternen. Lucy 4 von 5. Das Essen war schon sehr fies insgesamt.
Ja, es war teilweise sehr viel, also so diese Insekten, das waren ja irgendwie Skorpione und war da auch eine Spinne dabei? Ich weiß gar nicht mehr so genau.
Drei, knusprig gebackene Skorpione war der erste Gang, du hattest es freundlicherweise aufgeschrieben. Der zweite Gang war der Schweine-Uterus.
Ja, das war ein bisschen ekelhaft, muss ich sagen. Krokodilherz, das hat sie da nicht geschafft. Also das war auch fies. Also das Herz ging ja einigermaßen. Herz wird ja auch vielfach so gegessen als Innerei, aber da war halt noch ein gutes Stück Gefäß dran, so die fette Arterie offensichtlich. Und das ist halt ziemlich klar, dass das ordentlich zäh ist. Also wie will man das denn zerkauen? Und das hat sie dann auch nicht geschafft. Das fand ich schon sehr fies. Uterus war auch sehr viel. Bullenpenis war auch ein großes Stück, fand ich.
Ja.
Und dann hatte sie noch...
das wirklich krasseste, ekelhafteste, glaube ich, finde ich.
Was, das mit den Augen auspressen?
Ja, oh, dass das sich noch zog. Oh. Also sie musste die Augen von Fisch, Kamel, Schwein, Rind auspressen und den Saft davon trinken. Ugh.
Ja, und das kam aber in so ein anderes püriertes Zeug, was schon in dem Glas drin war. Ja, das, aber, weißt du, das ist eklig. Aber ich glaube, wenn man davon nicht sofort einfach kotzen muss, weil einen diese Gerüche und diese Geschmäcke so überreizen, dass es direkt wieder rauskommt, ist das relativ dankbar, weil man es halt nicht zerkauen muss. Wenn du irgendwas hast, das du kauen musst, dann kann es sehr schnell trocken werden.
Ja.
Und dann kriegst du, dann, das kennt man ja, dann kann man es einfach nicht runterschlucken. Oder es ist halt so viel, dass man es nicht so klein kriegt. Und man kann sich ja in solchen Momenten dann auch häufig nicht richtig zwingen, das jetzt runterzuschlucken. Das funktioniert ja auch nur, wenn so gewisse Parameter im Mund vorliegen. Das ist bei solchen Dingen anders. Deshalb fand ich das irgendwie schon okay. Das ist ja genauso, was ich immer mega pervers finde, ist, wenn die da so einen halben Liter Kuhurin kriegen.
Ja, da hat die Zunge Zeit zu erschmecken und dann einen Ekel aufzubauen.
Genau. Insgesamt aber, wie immer, durchgezogen, nicht aufgegeben und ganz klar sich damit eine gute Aussichtsposition für die Krone, fürs Voting später erspielt.
Ja. Leila nahm Passion, das war das Dessert oder die Nachspeise. Da war die Sache aushalten auf einer Drehscheibe, die sich nicht drehte am Ende tatsächlich.
Ja.
Es war halt einfach ein Kreis, die lag drauf und ihr wurden quasi
auf... Das war ein Teller. Das war kein Gericht, das war ein Teller. Weil links und rechts war ja Besteck.
Ah, okay.
So ein großes Besteck-Asset, genau. Mhm.
Und auf ihre Arme, Beine oder um sie herum oder auch teilweise auf ihr Gesicht wurde halt Zeug, Dschungelzeug, was man so rumfliegen hat. Mehlwürmer.
Was man so im Dschungel, genau, was man so im Dschungel findet. Mehlwürmer, Innereien.
Fleischabfälle,
ja.
Und das hatte sie, das war auch wieder aushalten, für jede Minute gab es einen Stern, sie musste relativ wenig tun, das war wirklich eine klassische Aushaltenprüfung und dann kam es zur letzten Minute und quasi zum letzten Eimer und das waren irgendwie Spinnen und Ameisen und noch irgendwas anderes, Skorpione.
Nee, Ameisen hatte sie schon, genau, Skorpione hätten kommen sollen, unter anderem.
Und
ja,
Spinnen.
Und dann hat sie abgebrochen. Das war halt so eine, und da war schon relativ klar, dass das ein tatsächlicher Spoiler war, weil mit dem Wasserglas, als sie diesen, im sozusagen, was kommt gleich nach der Werbung, Vorschau gezeigt hatten, weil es war eine Alles-oder-Nichts-Prüfung.
Ja.
Das heißt, es hätte ja ansonsten sein können, dass sie drei Sterne kriegt und oder zwei oder so, ja, und zwei Desserts, drei Desserts, er spielt aber dann ihr Getränk nicht mehr und ihr Goodie. Jetzt war aber klar, alles oder nichts und sie hatte nur ein Wasserglas, deshalb musste es nicht sein und sie hat aufgegeben und ich muss echt sagen, das war dumm.
Ja.
Also das war wirklich dumm, vor allem in der Situation, als die Sachen noch gar nicht da waren, sich sozusagen dazu hinreißen zu lassen. Sie hat's ja, denn sie hatte ja schon 4 Minuten ausgehalten.
Ja.
Und das Allerschlimmste sind ja nicht, oder was heißt das Allerschlimmste, das wirkt ja nach, selbst wenn du nur eine Minute drauf liegst, wirkt der Ekel und das sich eklig fühlen und bis ich mich gewaschen habe, das wirkt nach, bis du sauber bist. Schon ab der ersten Sekunde eigentlich, wobei die Mehlwürmer ja noch recht einfach waren. Aber sobald du da vollgeschmollert bist mit Fisch und Fleischabfällen, die letzte Minute hätte sie eigentlich noch versuchen müssen durchzuziehen, also zumindest das auf sich werfen lassen. Sie hat sich dann aber wieder von ihrer Panik hinreißen lassen und hat dann nach der Prüfung auch festgestellt, ach, das ist ja kacke, jetzt sage ich schon diesen Satz und es hört gar nicht auf, es ist gar nicht vorbei.
Ja.
Sie hätte sich erst waschen musste.
Ja, sie hätte es durchhalten müssen. Das war wirklich maximale Überpanikreaktion, also nachvollziehbar, aber trotzdem dumm. Aber es hat ihr nicht insgesamt geschadet bei den Anruferzahlen tatsächlich.
Ja, meinst du?
Also schon, also ich denke schon im Vergleich zu Tims relativ einfacher Prüfung, die ja vergleichbar sind, ist das schon, wurde das mehr honoriert, obwohl sie abgebrochen hat?
Ich weiß nicht, also ich glaube eher, sie hat damit verspielt. als dass sie, als dass so sie gewonnen rum, ja. hat. Also ich, oder ja. Denn wenn wir uns die Anruferzahlen, ich glaube, da können wir jetzt mal langsam zu überleiten, uns anschauen, Lucy war die letzten Tage immer komplett vorne.
Ja.
Layla war immer so Platz 2, Platz 3, sie hatte einen Ausreißer nach unten am 2. Februar, als niemand gegangen ist, hatte sie Glück, da wäre sie sonst rausgeflogen. Und dann war sie immer so auf Platz 3 oder auch auf Platz 2. Am Ende war es aber ziemlich deutlich. Also sie war ganz, ganz knapp mit Tim. Die hatten beide, sie hatte knapp 26, eher knapp 24% der Anrufer. Und Lucy hatte da schon über 50% der Stimmen. Und dann eben im Finale 65-35 ungefähr. Ich glaube, sie wäre näher an Lucy rangekommen, wenn sie da abgeliefert hätte.
Ja.
Ich glaube, das hat sie verspielt. Ob sie Lucy eingeholt hätte, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Bei den krassen Zahlen. Aber sie hat, glaube ich, tatsächlich was liegen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass da so 5-10% Punkte noch drin gewesen wären. Und das hat sie damit tatsächlich liegen lassen. Aber ja, Tim hatte halt eine zu leichte Prüfung. Das muss man auch sagen. Also, wenn er es mit einer ordentlichen Prüfungsleistung nicht schafft, an jemandem vorbeizukommen, der abbricht, dann hat es auch mit der Prüfung zu tun. Denn Tim war auch immer recht weit vorne. Am Anfang der Staffel, wie wir schon gesagt hatten, wie wir vermutet hatten, ganz klar ganz vorne, auch immer vor Layla. Zwei Ausreißer nach unten hatte er, da war er hinter Layla tatsächlich, am 31. und am 1. Und dann wieder oben mit dabei. Also er hatte eigentlich das beste Fundament. So.
Ja.
Sonst noch interessante Sachen in den Zahlen zu erkennen, Dennis?
Also ich habe extra nochmal jetzt nachgeguckt, die wir dieses Jahr hatten, haben alle stimmen tatsächlich, habe ich überprüft.
Genau, also Jay Kahn.
Richtig.
Hier Fake News.
Damit das T-Online-Vertrauenssiegel an RTL verliehen.
Ja, genau.
Ich habe so ein bisschen die Gedanken gehabt, dass zumindest an Tag 14, wo niemand gegangen ist, waren ja die letzten beiden Kim und Mike. Und das relativ nah beieinander. Und das hat sich ja so ein bisschen auch abgezeichnet, dass Kim weit hinten ist. Also sie war trotz allem Ekel oder allem Ekel, den sie verursacht hat, immer noch beliebter als der Bodensatz der Kandidaten, die existierten, aber nicht so richtig vorkamen, wie David, Ania.
Der Bodensatz der Kandidaten.
Du musst ja mit irgendwas auffüllen. So. Die sind auch wichtig für ein Rezept, die machen die Rundung, aber sind halt so. Sarah Kern halt, also ist ja wirklich 2,5%. Was ist das denn anrufen? Zwei Leute? Also.
Ja, keine Ahnung. Also aber trotzdem als Sarah Kern, ohne Scheiß. Ich hätte es geil gefunden, auch so ein bisschen. Weil die war jetzt halt 10 Tage in dem Hotel.
Ja.
Und keine Ahnung, wie viele Interviews sie so geben müssen am Tag.
Ja, aber das ist trotzdem so alles Zeit passiert. Für Tagesausflüge.
Aber dass sie da mehr als 3-4 Stunden irgendwie eingespannt wäre, kann ich mir nicht vorstellen.
So. Genau, aber ich habe zum Tag 14 die Theorie, dass das vielleicht tatsächlich ein bisschen bewusster platziert war, der Nicht-Auszug an der Stelle, um nochmal das Dreiecksgespann Layla, Kim, Mike zusammenzuhalten. Das gab es vielleicht auch nochmal um den 2. Februar herum, aber ich glaube nicht, da musste man es einfach platzieren.
Da die Tage ausgegangen sind, ne?
Genau.
Ja, da sind in die Tage ausgegangen, wo sie das noch nachhalten mussten. Ja, also das kann ich mir vorstellen. Das wird natürlich wird das ein bisschen strategisch angesetzt, wenn man sieht, dass jetzt Mike und Kim und beide haben die letzten Plätze belegt, dass die draußen sind, dann will man dir mal die Chance geben. Was ich eher interessant fand, ist, dass das so gut funktioniert hat mit wir geben euch jetzt mal eine Verwarnung sozusagen und jetzt lassen wir die Zuschauer mal kommen und gucken, ob ihr euch da aus dem Loch rausholen könnt. Oder wir kitzeln die Zuschauer auch so ein bisschen. Denn Mike war am nächsten Tag auf Platz 1 von 7 und Kim auf Platz 3 von 7.
Ja.
Die haben halt Lucy vom Thron gestoßen, die am Tag davor und alle anderen Tage danach immer Erste war. Und auch Tim auf die Plätze verwiesen, der zum ersten Mal dann von den ersten beiden Plätzen verwiesen wurde. Das ist schon, fand ich, ganz ordentlich. dass das so einen krassen Effekt hat.
Und in dem Prozess hat sich einfach Felix einfach knallhart unter den Bus geworfen haben. Sehr schön.
Naja, ja, also das, ich glaube, das war dann letztlich egal. Ne?
Ja.
Da hat man ja auch schon gesehen, der hat nicht so viele Anrufer und war auch schon immer recht weit unten so im Mittelfeld.
Ja.
Der musste halt irgendwann gehen. Seine Zeit war einfach gekommen, Dennis.
Richtig. Das ist für
Fahrt. Ich möchte noch mal ganz kurz zu Fabio was sagen.
Ja.
Für mich sehr überraschend war der dann doch wirklich sehr weit vorne.
Ja.
Zu Beginn dieser Voting-Woche oder dieser Voting-10 Tage. Auf Platz 2 und war immer so Dritter, Vierter. Dann ist er in dieser besagten Doppelfolge sozusagen, ist er nach hinten abgerutscht. Aber dann ist er auch wieder nach vorne gekommen, auf Platz 2 und so weiter. Und dann sieht man aber in den letzten Tagen, Platz 2, 3 und dann 4, als er im Halbfinale rausgewählt wurde, da ist, glaube ich, tatsächlich genau das passiert, was wir alle auch so ein bisschen gefühlt haben. Ne? Dass er sich jetzt so ein bisschen, fühlt er sich nicht mehr so wohl und
ja.
macht sich jetzt ein bisschen unbeliebt, dass er damit, dass er grantelt.
Ja.
So. Und das hat ihm letztlich das Finale gekostet,
genau.
Ich glaube, das kann man schon sagen. Denn der Abstand Fabio zu Leila sind so 3,5 Prozentpunkte gewesen oder so, 16 und 20%. Ich glaube, das hätte ein guter Fabio hätte das aufholen können.
Ja,
und wenn er sich nicht so an, wenn er Tim nicht so angeschossen hätte, dann wäre er durchaus vor Leila gelandet und mit ins Finale gekommen. Da hat er sich keinen Gefallen mitgetan.
Genau, aber wie gesagt, man hat insgesamt gesehen, dass Tim tatsächlich diese Stimmen aus dem Internet, die sind scheinbar existent, also der hat es wirklich durchgängig, also da musste tatsächlich erst der RTL-Zuschauer mit Lucy-Energie aktiviert werden, um sie nach oben vorne zu schieben.
Ja, richtig. Genau, aber auch interessant, dass es dann doch nicht gereicht hat bei Tim auf Platz, aber vielleicht ist das sozusagen, weil es das erste Jahr war, vielleicht müssen die das alle noch lernen, diese neue Kulturtechnik, obwohl, es gibt E-Voting, hast du mir vorhin erzählt.
Nein, gibt
man kann
es
online.
Nicht. Das Ach war so, mein Scherz, dass der,
so.
Der RTL das erste Mal
Dachte
mit einer sogenannten einer WWW-Abstimmung probiert hat und damit das E-Voting eingeführt hat. Nee, es gibt tatsächlich kein, im UK-Dschungelcamp kann man per App abstimmen, aber der RTL lebt ja weiterhin immer noch von 0190 Anrufen und dieses Denken kriegst du ja nicht raus von denen, deswegen muss man da mit den 50 Cent, damit wird das halbe Jahr finanziert beim RTL, mit den 50 Cent, die da Leute abgeben. Nur per SMS und Telefonanrufe.
Wir haben dieses Jahr auch abgestimmt, also ich nicht persönlich, aber hier sozusagen im Wohnzimmer wurde abgestimmt für Lucy tatsächlich.
Ja.
Ich habe es nicht gemacht, ich hab mal geguckt, ich hatte vor ein paar Jahren auch schon mal ab und zu mal eine SMS geschickt, dieses Jahr aber irgendwie nicht. Vielleicht hätte ich es für Fabio gemacht, wenn er sich nicht selber rausgekegelt hätte, der Depp. Den ich auch auf TikTok mit seiner Freundin sehr unterhaltsam finde, weil der einfach genauso ist wie auch im Camp offenbar. Sehr verstrahlt, aber irgendwie harmlos. Gefällt mir gut.
Das ist eine gute Moderationsbrücke jetzt, um zum Auszug von Fabio zu kommen.
Ja.
So, der mit Mike ausgezogen ist. Mike war ja letzter, Fabio Platz 4, also Platz 5 und 4. Und Mike wurde zum McDonald's-Kandidaten gekürt. Herzlichen Glückwunsch, das ist auch ein Titel. Und er kam an, zufällig fuhren sie an dem McDonald's vorbei und Mike sagte dann plötzlich, oh, könnt ihr mich da rauslassen? Und dann geht er dann hin an den Tresen und bestellt halt die zwei Produkte zufälligerweise, die es halt weltweit gibt, auch quasi im australischen und als auch im deutschen McDonald's. Und dann ganz zufällig auch sein Begleiter dort.
Genau, ganz zufällig. Was ich sehr interessant fand, ist, er hat sich erstmal beim Bestellen für sein Englisch entschuldigt, dass er nicht so gut sei. Und hat dann, gut, man hat schon gemerkt, er ist jetzt kein geübter Englischsprecher.
Ja.
Und er spricht das nicht so super fließend. Aber er hat doch völlig ohne Probleme seine Bestellung aufgegeben.
Wozu
entschuldigt er sich denn für sein Englisch?
Das habe ich auch nicht verstanden. Also ich glaube, der braucht einfach zwei Sätze zum Warmwerden. Und dann spricht er wahrscheinlich auch Englisch oder versteht Englisch ganz gut. So.
Ja, was heißt sprechen? Also
ja.
Verständigen, nennen wir es doch verständigen.
Ja,
das ist doch alles eigentlich, was du musst.
Brauchst.
Ja?
Ja.
Du musst ja nicht irgendwie in einer Fremdsprache irgendwie, keine Ahnung, wissenschaftliche Arbeiten erfassen. Aber eine Fremdsprache ist doch besonders nützlich, wenn du dich mit anderen Menschen, die diese Sprache sprechen, irgendwie verständigen kannst. Und das ist doch vor allem für eine Bestellung beim Essen, also eine Essen, das ist
ja
völlig,
das
reicht
ja,
doch
richtig.
Offensichtlich. Ich glaube, den könntest du auch irgendwo aussetzen in Australien und der würde dann von alleine wieder mit Hilfe von Einheimischen. Also das fand ich irgendwie ein bisschen absurd.
Ja. Scheinbar
Selbstbewusstsein anscheinend nicht seine Stärke.
Richtig.
Kann man auch mal vielleicht festhalten. Dann kam sein Buddy und die haben nicht aufgegessen. Ist dir das aufgefallen?
Ja,
aufgegessen und die Scheiße da stehen lassen. Was ist denn da los?
Wahrscheinlich passt das nicht in den Protein-Meal-Shake-Plan beides.
Aber der hat doch gerade irgendwie 14 Tage lang Diät gemacht.
Oder tatsächlich, das ist, er hat von diesem, ich weiß nicht, wie dieses Syndrom heißt. Das Problem ist, wenn du eine sehr lange Fastenzeit oder Hungerzeit hast, dann darfst du den Körper nicht mit Kalorien überlasten, weil er sonst komplett kollabiert. Das kommt einfach nicht mit klar und du musst dich quasi wieder anfüttern. Und vielleicht hat er da
ja, das sagt ja auch hier, ich will immer Uncle Bob sagen, ich weiß gar nicht warum. Dr. Bob sagt das ja auch.
Ja.
Den Promis. Sie sollen ja auch nichts trinken.
Richtig.
Und das hat Fabio dann aber doch gemacht. Ja. Seine Freundin hat auf ihn gewartet mit einem Whisky und einer Zigarre.
Und dann saß er da in seinem Sessel und seine Freundin neben ihm und es hatte so große Vibes. Es gibt ein Bild von, wie heißt denn dieser Schalke-Manager, Rudi Assauer?
Rudi Assauer.
Ja, wo er da mit Zigarre steht und neben ihm seine Frau, die eine Kiste Bier schleppt. Das hatte große Rudi Assauer-Vibes.
Tomala die Erste.
Ja. Es hatte das in Oh Gott. Das hatte große Vibes und sie haben dann miteinander gesprochen und die waren beide auf einem ähnlichen Sprechtempo unterwegs und ich dachte
die passen sehr gut. Ich kann dir das einfach nur sagen, du musst da mal ein bisschen auf TikTok hinterhergehen und dich stürzen in dieses Lore, dieses Fabio Knetz Lore. Das ist echt, die passen auch einfach sehr gut zusammen. Die könnten auch, die haben sehr, sehr viel von ihrem Maledivenurlaub, den sie vorm Dschungel gemacht haben, haben sie gepostet und das ist echt so, als würde man so zwei 70-Jährigen zugucken. Nur, dass die gefangen sind in Körpern von jungen Menschen. Das ist, also, wie so ein Pärchen, das auch gerne so Kreuzfahrten macht, weißt du? Und dann so, morgen ist ja schon der Tagesausflug XY und da werden wir mit dem Bus irgendwie zu irgendwelchen Ruinen gefahren. Toll. Und nachher machen wir uns dann schick, weil dann das Captain's Dinner. Solche Leute sind das. Also wirklich super, total sympathisch, ohne mich drüber lustig machen zu wollen. Ich finde das wirklich gut.
Ja. Das ist so langsam jetzt das Ende.
Genau, viel mehr haben wir gar nicht so groß aufgeschrieben.
Ja.
Wir haben auch schon gesagt, dass wir das Camp klasse fanden, die Abstimmungsergebnisse, das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, wenn ihr euch das, also ich könnte euch die Wikipedia-Artikel durchlesen, da sind schon wieder fleißige Leute am Werk gewesen und haben die Zahlen vom RTL rüberkopiert, vielleicht haben das auch die Leute vom RTL selber gemacht. Wir können noch zusammenfassen, 4 Stunden 13, insgesamt überzogen.
Das ist sehr human, ehrlich gesagt.
Das ist okay. Also vor allem war das Überziehen sehr gleichmäßig. Immer eine Viertelstunde länger. Also es ging nicht bis Mitternacht, sondern bis Viertel nach oder so. Nur beim Finale jetzt ein bisschen länger. Aber das ist auch völlig okay.
Richtig.
Dazu diese beiden kurzen Wahnsinnsfolgen am Sonntag. Sehr erfrischend. leider mit dem Problem, dass man am Montag ein bisschen was nachzuholen hatte.
Ja.
Generell viel Resteverwertung vom Tag davor, gerade zum Ende hin, wurde es mehr. Aber viel mehr gibt es tatsächlich nicht zu sagen.
Ja, es gab tatsächlich wenig Folgen, die wirklich gestreckt sich gefühlt haben. Also es gab, glaube ich, ein oder zwei Tage, wo mal die Dschungelprüfung unnötig lange sich gezogen hat. So der Klassiker. Ja. Mal gerne über zwei Beiträge und eine Werbepause verteilt. Mhm. Entsprechend. Aber sonst, insgesamt bin ich sehr, sehr positiv. Verbleibe ich positiv mit dieser Staffel.
Und man muss auch sagen, eine gute Staffel, obwohl es keine großen Skandale gab oder so.
Ja.
Und das muss man erstmal schaffen. Also es gibt so Jerry Seinfeld, der Comedian, hat irgendwann schon, ich meine, in den 80er Jahren aufgehört, Ende 80er Jahre muss es gewesen sein, aufgehört auf der Bühne zu fluchen. Also Shit und Fuck und sowas was zu benutzen. Weil er meinte, das funktioniert immer. Damit kriegt man ein Publikum immer mit harter Sprache. Das ist ihm aber zu billig. Das sind so cheap Pops, die er kriegt. Das will er gar nicht. Er möchte versuchen, mit normaler Sprache, ohne abfällig zu werden, die Leute zu unterhalten und Witze zu. Und das macht's halt schwerer. Die Hürde liegt höher. Weil du nicht auf so einfache sozusagen Tricks zurückgreifen kannst, die immer funktionieren. Und das würde ich sagen, ist so ähnlich wie hier. Wenn du einen großen Skandal hast, wenn du so eine Skandalstaffel hast, wie die Glatzeder-Staffel mit dem Schlag, wenn du dann auch noch Larissa Marold hast, die sich da irgendwie, die alle hassen, aber sich dann irgendwie in sie verlieben, weil sie so, also sich so asozial daneben benimmt, dass man es irgendwie ein bisschen geil findet. Und dann gewinnt auch noch Melanie Müller. Das war alles dieselbe Staffel. Komplett skandalös, von vorne bis hinten. Dass man da natürlich größere emotionale Reaktionen zeigt, als in der Staffel, wo gar nichts passiert, ist ja auch klar. Aber diese hat es irgendwie geschafft, ohne dass es so allzu große, wirklich allzu große, gar keine Skandale eigentlich gab, sehr unterhaltsam zu sein. Klasse. Also, bin vollkommen überzeugt. Würde das gerne nochmal machen, so, aber natürlich gibt es nächstes Jahr wieder andere Nasen, die uns vorgesetzt werden und wir haben wieder die Angst, oh Gott, so gut wie früher wird es nie wieder.
Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
Ja, dann bleibt uns eigentlich nur, uns zu verabschieden und Danke zu sagen auch für die für das fleißige Zuhören und das viele für viele Sterne dalassen bei für uns, unsere ja. Dschungelprüfungssterne, die ihr uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify gelassen habt, auch für die netten Aufmerksamkeiten in Spendenhinsicht möchten wir uns nochmal bedanken. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Und wenn ihr das noch tun wollt, dann wisst ihr natürlich, könnt ihr gehen auf dschungelpodcast.de/unterstützen oder in den Shownotes findet ihr alle Hinweise, wie ihr das noch machen könnt zum Abschluss der Staffel. Ansonsten gibt's noch zu sagen, was gibt's denn noch zu sagen, Dennis? Wir haben auch noch einen Podcast, wo ihr uns ansonsten auch übers Jahr hören könnt, wenn ihr mal irgendwie denkt, ach, das war ja so schön zum Dschungel, dann höre ich da mal zu, könnt ihr den Anycast hören, ja, anycar.st. Der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Dennis, du sprichst auch noch über Bahnthemen.
Ja, ich habe ein anderes Nerd-Thema für mich. Die Bahnhelden, da sprechen wir über Eisenbahn aus Fahrgastsicht und Reiseerlebnisse und sowas, alles.
Und Mobilität im weiteren Sinne.
Ja, und Mobilität im weiteren Sinne. Bahnhelden.de kann man auch abonnieren.
Und dann gibt's auch noch für alle Freunde, Freundinnen und Freunde, der 80er Jahre, auch wenn es in den 90er Jahren auch noch lief, aber es war schon noch gefühlt 80er Jahre, Westdeutschland, gibt es auch noch die Drombusch-Akten. Wir schauen diese Drombuschs nach und besprechen das in einem etwas größeren Team. Findet ihr auf drombus.ch. Die zweite Staffel haben wir schon komplett besprochen. Die ersten beiden Staffeln könnt ihr also schon hören. Die dritte wird gerade produziert. Es könnte sein, dass die Produktion der dritten Staffel gerade ein bisschen darunter gelitten hat, dass ich nicht so viel Zeit habe und nicht so viel Schlaf. Aber das ist jetzt ja vorbei. Fühlt euch da herzlich eingeladen. So.
Ja, von mir aus vielen, vielen, vielen Dank. Das war super. Wir hören uns an dieser Stelle wahrscheinlich dann erst im nächsten Jahr wieder.
Ja, oder es gibt wieder wilde Gerüchte darüber, dass Kristall Moderator werden könnte. Im Übrigen auch nochmal, das vielleicht noch ganz kurz gesagt. Jan Köppen, ähnliche Angst gehabt wie damals bei Daniel Hartwig. Ach du Scheiße, jetzt schickt der RTL hier eins seiner komischen Moderationsgesichter ins Rennen, die alles andere wegmoderieren, was ihnen zwischen die Finger kommt. Das wird bestimmt ganz schrecklich. Hartwig, sehr sympathisch, hat nicht lange gedauert. Und Jan Köppen ganz genauso, muss ich sagen. Ich habe ihn schon in mein kleines Herz geschlossen.
Richtig, in der Tat.
Und folge ihm jetzt auch auf TikTok.
Sehr schön. Und ich hoffe, sein Budget hat nicht so sehr unter seinen Hemden gelitten. So.
Na, da kriegt er bestimmt einen Teil erstattet. Extravaganz ist ja auch immer schon Teil des
Jobs. Das sind Werbungskosten. Werbungskosten. Das war's.
Dann, Dankeschön, Dank. Bis nächstes Jahr. Und tschüss.
Tschüss.